Kennen Sie das eigentlich auch? Sie waren sich noch nie so sicher, dass Sie diese eine Sache, was auch immer das ist, unbedingt haben wollen. Und Sie brauchen das unbedingt, also ich meine so richtig. Und wenn Sie das nicht kriegen, was auch immer das sei, dann geht vielleicht die Welt unter oder kurz davor. Und dann passiert Folgendes, Sie benutzen das, was auch immer das sein könnte, so ein, zwei Wochen und dann merken Sie, klassischer Fehlkauf. Ja. Und Sie benutzen das dann aber noch so ein, zwei Wochen lang, damit niemand sonst in Ihrem Haushalt dahinter kommt, dass das ein Fehlkauf war, weil das wäre ja peinlich. Und bei mir war das als Kind, kennen Sie diese Automodelle von Revell, die man so zusammenkleben muss in so mühsamer Kleinarbeit. Und das habe ich dann so angefangen und dann habe ich gemerkt, ja, ich bin ein bisschen ungeduldig. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, das bin ich nicht. Also das Ende vom Lied war so gekauft, einmal benutzt und dann wird es eher so zu tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, weil ich schiebe das nur noch in meinem Zimmer von links nach rechts, weil es immer im Weg steht. Und dann habe ich aber gemerkt, es gibt auch Dinge in jedem Laden, die kaufen wir, weil die uns finden, die sind im Angebot und dann gibt es Dinge, die kaufen wir, weil wir die einfach brauchen. Kein Mensch auf der Welt müsste jemals für bestimmte Dinge werben und trotzdem brauchen wir die. Jetzt lese ich den Text für heute vor, der steht in Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Da steht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der erste Punkt meiner Predigt heißt, entschuldigen Sie, wo finde ich denn hier das Salz? Denn mir ist aufgefallen, von einer Sache, da musste noch keiner überzeugt werden, dass Sie und ich, dass wir Salz und Licht im Leben brauchen. Also das habe ich schon immer gekauft, ohne dass es in einem Angebotsblättchen stand. Da hat noch niemand gesagt, kauf hier für 19 Cent ein bisschen Salz. Ich habe das einfach gemacht. Und ich habe mir gedacht und habe gemerkt, in meinem alten Supermarkt in Eversbach, wo ich studiert habe, den Ort im Regal, wo das Salz steht, den finde ich blind. Also da könnte ich reingehen, Augen verbinden und ich würde das finden. Das brauche ich nämlich. Und wenn Sie irgendwo neu sind, dann würden Sie zur Not nachfragen, würden sagen, entschuldigen Sie, wo finde ich denn das Salz hier? Weil das brauchen wir. Und warum ist das so? Das ist irgendwie was, darauf können wir nur schlecht oder nur schwer verzichten im Leben. Und Jesus sagt jetzt hier darüber Dinge, die sind verwirrend. Die sind sehr verwirrend. Er sagt, ihr seid Salz, aber wenn wir das sind, wie kann das denn seine Kraft verlieren? Das geht doch nicht. Wenn ich es bin, dann bin ich es doch. Wie kann ich es dann irgendwann auch vielleicht nicht mehr sein? Kann Salz aufhören, Salz zu sein? Wieso stellt man Licht unter einen Scheffel, dass es nicht mehr leuchtet? Also ganz einfach, liegt es denn jetzt an mir, dass ich salzig bin, dass ich schmecke, dass ich leuchte? Oder liegt es nicht an mir? Also das Dilemma des Textes ist, wir sind es alle schon. Ja? Wir sind es alle, Jesus sagt, ihr seid. Und nicht erst dann, wenn wir vollkommen den Willen Gottes tun. Das ist ja hier an keine Bedingung geknüpft. Also ich habe keine gefunden, an die es geknüpft sein könnte. Also es wäre irgendwie unangemessen zu sagen, sei Salz oder sei Licht, weil ihr seid. Aber irgendwie steht hier auch, wir sind jetzt irgendwie nicht wirklich Salz und Licht, wenn wir es verstecken, dass es so ist. Also das Licht unter einen Scheffel stellen. Das Salz verliert die Kraft. Also es wäre auch nicht angemessen zu sagen, ist doch jetzt auch irgendwie ganz egal, was ich tue und was ich mache. Das heißt, hier steckt eine Zusage drin, aber auch eine Aufforderung. Und wie gehört das zusammen? Diese unmögliche Möglichkeit, dass das Salz seine Kraft verliert, dass man Licht, das man anzündet und an den Scheffel stellt. Und vielleicht lässt sich das gar nicht auflösen und vielleicht liegt es daran, dass der Kern dieses Textes, die Spitze des Textes vielleicht woanders liegt. Vielleicht könnte das Problem sein, dass Sie und ich die Verse 13, 14 und 15 lesen und dass uns dabei der Vers 16 so ein bisschen abhanden kommt. Der fällt unter den Tisch. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt beim Lesen und beim Hören des Textes, so wie ich mich das gefragt habe, Entschuldigung, Yannick, wo ist denn jetzt das Salz in meinem Leben eigentlich? Wo ist das? Und dann lese ich den Vers 16 und da steht, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also die erste Frage des Textes lautet vielleicht gar nicht, wo bin ich denn Salz in meinem Leben? Sondern die Frage lautet vielleicht, wie weit haben Sie und ich es geschafft, diesen Text zu lesen und zu hören, ohne dabei nur bei uns zu bleiben und bei uns stecken zu bleiben? Sondern da wieder rauszukommen und zu sehen, ah, der Text endet ja auf das Lob Gottes. Der endet ja gar nicht bei mir. Und wie gut ich bin. Der endet bei den Leuten, vor denen unser Licht leuchten soll, und der endet bei Gott. Das heißt, was passiert hier? Dieser Text fängt damit an, dass er bei Jesus beginnt und Jesus sagt, ihr seid. Und er hört damit auf, dass er sagt, das führt zum Lob Gottes. Ja, am Anfang und am Ende steht Gott. Und das ist immer was Gutes, das ist immer eine entlastende Geschichte für mich als Mensch, wenn ich nicht das erste und auch nicht das letzte Wort habe, sondern wenn Gott das erste und das letzte Wort über mich hat. Das ist immer gut für mich, weil das entlastet mich. Also im ersten Moment bin ich in diesem Text und sind Sie in diesem Text vielleicht gar nicht so wichtig, wie Sie und ich es zuerst dachten. Für das Gelingen von Salz und Licht sein, sind Sie und ich gar nicht der entscheidende Faktor am Ende des Tages. Sondern ich tauche in dieser Klammer auf, wie schon 2000 Jahre die Kirche vor uns. Und das ist doch verrückt. Eine 2000 Jahre alte Geschichte der Kirche von Menschen, die sich Christen genannt haben und geglaubt haben, und die haben sich nicht alle mit Ruhm bekleckert. Und dieses Wort aus der Schrift, ihr seid Salz und Licht der Welt, das gilt trotzdem bis heute, uneingeschränkt. Wir sind Salz und Licht, nicht sollen sein, nicht müssen sein, nicht könnten sein, sind. Nicht, weil es sich irgendjemand vor uns verdient hätte, weil wir es selbst verdient hätten, aber weil wir es sind. Jesus sagt es zu uns und das ist die heilvolle Botschaft. Jesus macht nicht über uns hinweg oder neben uns, an uns vorbei, sondern mit uns, in uns und durch uns führt er Menschen zum Lob Gottes. Ich habe gedacht, das ist doch die größte Wertschätzung, die ein Mensch erfahren kann. Da ist diese Klammer, die fängt an bei Gott. Jesus sagt, ihr seid und die hört auf bei Gott. Und mitten in dieser Klammer, ich wüsste gar nicht, was ich da drin verloren habe als Mensch. Wieso soll ich denn darin auftauchen? Was will ich denn da? Was soll ich denn da? Da hat doch Gott nichts von, wenn ich darin auftauche und das soll beim Lob Gottes enden. Diese Klammer, diese Gleichung, wo auf der anderen Seite steht Lob Gottes und ich stehe da drin. Und wissen Sie, wie ich mir dabei vorkomme? Ich komme mir vor wie eine Variable in dieser Gleichung. Ja? Mich könnte man auch austauschen irgendwie. Was soll ich denn in dieser Gleichung? Die endet auf Lob Gottes. Und dann sagt aber Jesus in diesem Text, und sehen Sie, wie verrückt das ist, er sagt, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, Jesus sagt, ihr seid die Konstante in dieser Gleichung. Ihr seid nicht die Variable in dieser Gleichung, ihr seid die Konstante und das seit 2000 Jahren gegen jeden Widerstand. Egal wie viel Misskredit Menschen schon dem christlichen Glauben oder dem Christentum gebracht haben, diese Aussage gerät nicht ins Wanken. Ihr seid das Salz der Welt und das Licht der Welt. Und nach dem Gedanken saß ich so 2 Minuten kopfschüttelnd in meinem Büro und dachte, eigentlich darf das doch nicht wahr sein, dass das so ist. Dass Sie und ich, dass wir diese Konstante sind in dieser Gleichung, dass wir Salz und Licht sind. Aber es ist so. Jesus sagt, ihr seid das Salz und das Licht der Welt. Und am Ende geht es aber gar nicht um eine Gleichung. Es geht nicht um Mathematik und um eine Rechnung, sondern es geht um Beziehungen. Diese ganze Aussage, die kommt aus der Beziehung und die führt in die Beziehung. Weil da, wo steht, dass Menschen Gott loben und preisen, da ist ja irgendwie zwischen Menschen und Gott, dem Vater im Himmel, eine Beziehung entstanden, wenn die anfangen, ins Lob Gottes einzustimmen. Das heißt, Salz und Licht zu sein, bedeutet, andere Menschen in die Beziehung zu Gott zu führen. Denen zu zeigen, woher meine eigenen Taten kommen. Der Text steht in der Bergpredigt und die Mitte der Bergpredigt ist das Vaterunser. Dieses intime Gebet, der Inbegriff von Beziehung zwischen Gott und zwischen Mensch. Daher kommt alles in der Bergpredigt und dahin geht alles. Das ist Ausgangspunkt und Zielpunkt. Das ist wie die Innenseite des Glaubens, die Beziehung zu Gott und die Taten, von denen wir in der Bergpredigt viel lesen, das ist die Außenseite des Glaubens. Und das gehört zusammen, das kann man nicht trennen. Die Beziehung zu Gott gehört zu den Taten als Christen. Und das funktioniert nie so, dass ich durch meine Taten versuchen müsste, quasi den Gott festzuklammern. Ich bin nicht die Klammer. Gott ist die Klammer, die mich trägt, die mich umfasst, die mich schließt, die uns alle, die sie alle umfasst und umschließt und trägt. Ich muss nicht durch meine Taten, sie müssen nicht durch ihre Taten den Gott zu den Menschen tragen. Salz und Licht. Sind wir für die Menschen, wenn Menschen erkennen, warum sie, warum ich als Christ so handle, wie ich handle? Wenn unsere Außenseite des Glaubens auf unsere Innenseite verweist, wenn Menschen anfangen zu fragen, warum denn eigentlich? Und das ist aber ein Erkennen, das kann ich nicht machen dadurch, dass ich mich jetzt nochmal so richtig anstrenge. Durch meine Tat, das kann nur Gott wirken. Und deswegen ist Gott die Klammer, deswegen trägt Gott. Und deswegen sind sie nur Salz und Licht, weil Gott sagt, ihr seid Salz und Licht. Und jetzt könnte man ja noch fragen, ja, dass jetzt Menschen Gott erkennen, durch sie und durch mich, dass sie wirklich dadurch zu einer lebendigen Beziehung kommen, zum Vater im Himmel. Passiert das jetzt wirklich ausgerechnet durch mich und durch sie und durch uns? Ist da nicht vielleicht immer noch der andere, der ein bisschen mehr gemeint ist jetzt als ich noch oder als sie? Und dann ist mir Folgendes an diesem Text aufgefallen. Jesus sagt es zu seinen Jüngern und er sagt zu denen, ihr seid. Und dann legen die Jünger quasi jeder für sich eine Laufbahn hin, über die kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Ja, das fängt dann an mit Petrus. Dann könnte man meinen, von dem geht jetzt nicht so der richtig harte Lichtglanz aus. Der geht unter, ja, nachdem er über das Wasser gehen will. Der verleugnet Jesus dreimal und sagt, nein, nein, ich kenne den Jesus überhaupt gar nicht. Nö. Dann gibt es zwei, die Donnersöhne, die fangen an, sich zu streiten, wer denn jetzt der Größte unter den Jüngern ist. Also so völlig unfromm, könnte man sagen, völlig unchristlich. Und Jesus gibt denen auf jeden Fall erstmal weist die zurecht und sagt, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass ihr euch darüber streitet, ihr habt doch nichts verstanden. Aber Jesus sagt über die, ihr seid Salz und Licht der Welt. Ihr seid. Dann gibt es noch Thomas, ja, der gezweifelt hat nach der Auferstehung, sagt, nee, der ist doch nicht wirklich auferstanden. Der ist in die Geschichte eingegangen als Thomas der Zweifler. Man kennt den nur als Thomas der Zweifler, aber auch über den hat Jesus gesagt, du bist das Licht der Welt. Du bist das Salz der Welt. Und ich merke das am Ende der Liste, man könnte ihn noch weiterführen, muss ich lachen, weil ich denke, es darf doch eigentlich nicht wahr sein, dass da so ein Haufen von Amateuren und von Stümper Salz und Licht für die Welt ist. Ja, aber da reihen wir uns ein und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt bin ich mir umso sicherer, da steht seid und da steht nicht sollen oder müssen oder könnten, sondern wir sind. Und deswegen ist die Frage über ihr und über mein Leben gar nicht, bin ich es denn jetzt wirklich, bin ich es denn jetzt Salz und Licht der Welt, als müsste ich die ganze Zeit mein eigenes Leben durchsuchen und mich fragen, ist es jetzt wirklich so, hat es jetzt geklappt diese Woche, bin ich denn Salz für die Menschen? Jesus sagt, ihr seid. Nicht bin ich's, sondern ich bin's, weil Jesus es sagt über sie und über mich und über dich. Und das tut er jetzt gerade. Einfach, weil du es jetzt hörst. Und das führt mich zum zweiten Punkt meiner Predigt, der heißt, mein ganz persönlicher Fehlkauf. Es bleibt ja jetzt trotzdem diese Ambivalenz, dass Jesus davon erzählt, ihr seid Salz und Licht der Welt, aber irgendwie kann man doch dahinter zurückbleiben, hinter diesem Salz und Licht sein. Und da ist mir eine Geschichte aus meinem Leben eingefallen, die das schön veranschaulicht. Und zwar habe ich in meiner Student-WG in Eversbach, haben wir zu zweit gewohnt, und in unserer WG hatten wir einen Thermomix. Und jeder, der auch einen Thermomix hat, ja, oder schon mal einen Thermomix benutzt hat und die kennt, weiß, potenziell kann der viel. Ja, kann der sehr viel. Und jetzt muss man aber sagen, unser Thermomix ist einfach in unserer WG-Zeit deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Ja. Und mit deutlich meine ich, der hat so alle zwei Monate für zwei Personen so Schoko-Bananenmilch gemacht. Ja. Also, da könnte man jetzt sagen, klassische Fehlinvestition. Also das war wirklich unnötig, diesen Thermomix zu besitzen. Manche würden jetzt sagen, ja, den Thermomix, den habt ihr gar nicht gebraucht. Aber dieses Bild, das fängt so circa ein, was es heißt, wenn Salz seine Kraft verliert. Ja, und jetzt habe ich eine neue Wohnung und habe keinen Thermomix mehr. Ja, also ich bin nicht weggeworfen, aber ich brauche keinen mehr. Und ich glaube, das fängt auf, was die Dynamik dieses Bildes ist. Der Thermomix, der ist ja auch ein Thermomix, wenn er nicht benutzt wird. Ja, aber der bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Ja, der könnte viel mehr, der wird einfach nicht benutzt. Und ich glaube, Jesus meint das mit diesem Bild. Salz und Licht kann ja nur hinter seinen eigenen Möglichkeiten zurückbleiben, weil es das ist. Wenn es das gar nicht wäre, dann könnte es ja nicht hinter irgendwas zurückbleiben, weil dann müsste es ja nichts können und nichts machen. Aber nur weil es das kann, nur weil es Salz und Licht für die Welt sein kann, kann es das auch nicht sein. Das hört sich komisch an, aber so ist es. Und nur der Thermomix kann ja nur deswegen sozusagen sein Ziel verfehlen und unnützlich sein, weil er eigentlich viel mehr könnte. Der könnte ja viel mehr. Der hätte mich ja 5 Jahre lang versorgen können. Hat er aber nicht. Ja. Und es ist auch nicht Salz und Licht für sich selber. Salz ist nicht Salz für sich und Licht ist auch nicht Licht für sich, sondern immer für andere. Andere brauchen Salz und Licht. Und daher kann Salz und Licht auch seine Bestimmung verfehlen, wenn es das nicht für andere ist. Also ganz platt gesagt, der Text, der dreht sich nicht darum, bin ich denn jetzt Christ, bin ich denn Salz und bin ich denn Licht? Sondern Jesus sagt, ja, du bist. Und stellt die Frage, für wen denn eigentlich? Für wen denn eigentlich? Und sagt, für die Menschen. Und der Text sagt, was wir können. Der sagt, was sie können, was ihr könnt. Nämlich Salz und Licht zu sein. Und das kann sonst niemand. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Niemand sonst könnte Salz und Licht für die Welt sein. Das heißt, was die Jünger, was wir alle, was sie in dieser Welt sind, das ist nicht die Verwirklichung ihrer Gottesbeziehung, sondern das ist die Auswirkung davon. Das kommt daher. Und die Auswirkung davon ist, die Welt verändert sich. Die Welt verändert sich. Das Ganze ist nicht nur nett und irgendwie eine schöne Idee, sondern hier geht es um das Himmelreich Gottes, um Reich Gottes. Reich Gottes auf Erden, vielleicht nur im Ansatz, vielleicht nicht ganz verwirklicht und in Vollkommenheit, aber es geht um Reich Gottes. Und diese Salzkraft und diese Lichtkraft ist nicht nur gut Menschentum und das wäre ja ganz schön, sondern es geht um die Kraft Jesu, die wirkt, die in ihnen wirkt, die in mir wirkt. Nicht nur um einen guten Willen. Und wozu ist denn jetzt Salz da? Salz ist da, um was zu würzen. Das heißt, es kommt gar nichts völlig Neues. Wir müssten nichts völlig Neues in die Welt bringen, aber es würzt das, was da ist. Es würzt die Welt, die geschmacklos geworden ist, zwischenmenschliche Beziehungen, die irgendwie fad schmecken, die nicht mehr funktionieren. Und Salz bringt dann nicht was Neues. Das ist nichts völlig Abgehobenes, das man irgendwie machen müsste oder irgendwie so, als müssten Sie und ich morgen nach den Sternen greifen. Und ganz, das ist nichts völlig Hochtrabendes, sondern das fängt ganz klein an. Das fängt an unseren wichtigsten, intimsten zwischenmenschlichen Beziehungen an. Und es fängt da an mit Freundlichkeit, zuvorkommend zu sein. Wenn wir wissen wollen, was das genau heißt, vorher in diesem Abschnitt stehen die Seligpreisungen. Da redet Jesus davon, glückselig sind, die freundlich sind, die barmherzig sind, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Frieden stiften, die an der Not der Welt leiden und nicht ihre Augen verschließen. Und die Bergpredigt, könnte sagen, ist da unangenehm konkret. Das ist nicht so einfach, das zu lesen und das zu hören. Aber die Bergpredigt sagt, ein freundliches Wort leuchtet und schmeckt neben allen unfreundlichen Worten. Eine Entschuldigung leuchtet neben allen Beleidigungen. Ehrlichkeit leuchtet neben jeder Unehrlichkeit. Und jedes Wort darüber, dass Jesus Gott ist, das leuchtet neben jedem egoistischen Getue von Menschen, die gerne selber Gott wären und so tun, als wären sie Gott. Salzkraft zu haben und Lichtkraft zu haben, bedeutet vielleicht einfach mal, nicht mitzuschwimmen im Strom von Missgunst, von Unehrlichkeit, von Lügen, von Selbstsucht. Und das Ganze, das ist nichts weniger als die Veränderung der Welt. Vielleicht nicht der ganzen Welt, aber wenn wir nicht Salz und Licht sind, dann ist es keiner. Und dann ändert sich nicht wenigstens auch ein kleiner Teil der Welt. Reich Gottes heißt Großdenken. Und gewiss sein, dass solche Taten wie Freundlichkeit und Ehrlichkeit im Kleinen gar keine kleinen Taten sind, sondern mit Auswirkungen bleiben. Worte haben Macht, und wenn Sie daran einen Zweifel haben, und den habe ich auch, dann denken Sie, dann denke ich an dieses damals 15-jährige schwedische Mädchen, das sich mit so einem Plakat an einem Freitag draußen hingesetzt hat. Und sehen Sie, was daraus geworden ist. Und dieses 15-jährige schwedische Mädchen war vielleicht wie die arme Witwe. Die hatte wenig zu geben, sie hatte Zeit zu geben, aber die hat sie gegeben und hat damit eine Bewegung angestoßen, mit einfachen Worten, und das hatte Macht. Und jetzt geht es uns aber so, dass wir ja nicht das Klima retten wollen oder die Welt einfach nur ein bisschen besser machen wollen. Aber unsere Botschaft, die Botschaft von Jesus, die verdient auch mindestens jeden Freitag ein Plakat. Und in dem Fall müssen wir aber kein Plakat malen, sondern wir sind es. Sie sind es. Sie und ich sind Salz und Licht in dieser Welt. Und an uns wird man es sehen. Und wir verkündigen Jesus in Wort und Tat und in Tat und Wort. Und zum Schluss der Predigt habe ich zwei Beispiele, wie das aussehen könnte. Wie unspektakulär das daherkommen kann. Und ich zitiere dazu aus einem Zeitungsartikel, den hat die Taz geschrieben, über den Kirchentag, der in Berlin war. Also was jetzt kommt, sind nicht meine Worte, sondern die Worte der Zeitung. Die schreiben, die freundliche Übernahme Berlins durch die singenden, tanzenden und manchmal nervenden, mehr oder weniger Gläubigen ist das Beste, was der Stadt passieren kann. Bei Kirchen- und Katholikentagen ist die, ich zitiere, Arschlochdichte praktisch null. Das sind die Menschen, die in den letzten Jahren Geflüchtete versorgt haben, die schon früh zum Ökostromanbieter gewechselt sind, die ihr Geld in ethisches Investment stecken und die in den Schulen immer die Elternvertreter stellen. Wenn man unser Land friedlicher, toleranter und vernünftiger machen will, hier ist Personal dazu. Wir, Sie und ich, wir alle sind Personal dazu. Und durch diese Kleinigkeiten, und was hier passiert ist, Menschen, nämlich in dem Fall die Zeitung, die haben die Außenseite unseres Glaubens gesehen. Und vielleicht fangen die im nächsten Moment an, die Innenseite zu sehen oder danach der Innenseite zu fragen und zu sagen, warum denn eigentlich? Und hier ist Tipp 2, wie das praktisch werden kann. Machen Sie mit Ihrer Gemeinde einen Spur-8-Kurs. Hier fangen Menschen an zu fragen, warum denn? Warum macht ihr das denn? Warum seid ihr denn so in diesen Kleinigkeiten des Lebens? hier können Menschen die Innenseite, diese Beziehung zum Vater kennenlernen. Und lassen Sie uns das tun, gegründet in der Beziehung zu Gott, aus der Beziehung zu Gott heraus und für die Menschen. Damit Menschen das kennenlernen können, was ihr Leben salzt und was ihr Leben erleuchtet. Im ständigen Gebet mit Gott und für die Menschen. Und wenn das, was wir sind, wirklich Salz ist und wenn es wirklich Licht ist, dann merken Menschen das, so wie in diesem Zeitungsartikel. Dann müssen wir nicht darüber sprechen, dass wir Salz sind, sondern Salz sein. Und dann werden Menschen danach fragen und werden herkommen und werden sagen, entschuldigen Sie, wo finde ich denn hier das Salz? Amen.